Discuss. Demokratie digital. Der Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Discuss Demokratie digital. Mein Name ist Daniela Mietke. In jeder Folge nehmen wir uns die Zeit, Demokratie zu erforschen, Meinungen zu hören und Zusammenhänge zu verstehen. Wir laden euch ein, mit uns auf eine Reise zu gehen, in der wir Wissen teilen, Horizonte erweitern und den Geist bereichern. Danke, dass du dabei bist. Das Projekt wird gemeinsam von der SBB Kompetenz und der Jugendbildung Hamburg durchgeführt und finanziert wird es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie dem Bundesministerium des Innern und für Heimat. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns riesig freuen, Irene Appia. Herzlich willkommen, Irene.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Daniela. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Liebe Irene, erzähl uns gerne ein bisschen von dir. Wer bist du und was macht dich aus?
Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Vom Ursprung, also biologischer Ursprung meiner Eltern, die aus Ghana in den 70ern eingewandert sind, habe ich natürlich auch die Wurzeln in Ghana, bin aber ganz klassisch hier in Hamburg groß geworden, zur Schule gegangen, habe hier studiert. Ich bin Juristin von Beruf und aber als Bildungsreferentin seit 2010 tätig für die Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Darüber hinaus bin ich auch politisch sehr engagiert, bis hin zu tätig. Dort bin ich Bezirksabgeordnete für den Bezirk Hamburg-Mitte. Und ich bin die Sprecherin der Partei SPD im Jugendhilfeausschuss. Das heißt, mein Berührungspunkt ist wie auch im beruflichen Kontext sehr bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Ja, vielleicht erstmal dazu.
Ja, super spannend und vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast und wir ein Bild haben, mit welchen Themen du dich befasst. Wir haben in unserem Projekt natürlich den Fokus auf das Thema Demokratie und zur Info, in unserem Studio sind auch Teilnehmerinnen aus unserer Arbeitsgruppe, aus unserer Podcast-Arbeitsgruppe und die werden nachher auch dazukommen und ihre Fragen an dich richten rund um das Thema Demokratie. Da wird es die ganze Zeit darum gehen. Ich werde zum Start ein paar Fragen stellen, um damit wir so ein bisschen reinkommen, auch in deine Haltung zum Thema. Demokratie ist ja sozusagen ein wesentliches Thema für unsere Lebensform, in der wir hier sind. Und für uns ist es wichtig, die Frauen, die bei uns sind, auf den Weg zu bringen, sodass sie sich auch trauen, eine Position zu beziehen, eine Meinung zu äußern. Mhm. Dies aber auch eben digital sich trauen. Das ist ja das Projekt oder der Titel des Projekts. Ganz basal, ganz einfach frage ich dich zum Start, was ist Demokratie eigentlich? Kannst du es in einfachen Worten erklären?
Demokratie in einfachen Worten. Also wenn man Demokratie sich ja als Wortstamm anhört oder genauer betrachtet, dann bedeutet das ja erstmal die Herrschaft des Volkes, also übersetzt vom Griechischen ins Deutsche. Und in einfacher Sprache würde ich sagen, es ist eine Regierungsform, die es ermöglicht, dass die MitbürgerInnen, also die BürgerInnen eines Volkes, eines Landes, das Mitspracherecht haben in der Form, wie ihr Land geführt werden soll. Mhm. Es gibt den Bürger und der Bürgerin die Möglichkeit und die Freiheit, sein Leben so zu gestalten oder seine Interessen so vertreten zu sehen, wie man es sich wünscht. Mhm. Demokratie bedeutet aber auch, dass nicht jede einzelne Stimme sozusagen bestimmt, was gemacht wird, sondern eben die Mehrheit der Gesellschaft dieses tut. Mhm. Und diese Form wird dann eingegossen in eine Regierung. Mhm. In Deutschland ist das eine parlamentarische Regierung, wo sozusagen jeder Bürger, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, auf der Ebene der Bundeswahlen sozusagen das Mitspracherecht hat, seinen Volksvertreter zu wählen. Mhm. Das heißt, über das Wahlrecht kann man sozusagen seinen Repräsentanten wählen, ja, direkt oder indirekt. Mhm. Und die dann sozusagen im Bundestag sitzen, die wählen dann wiederum andere Repräsentanten, also sprich den Bundespräsidenten und auch den Bundeskanzler oder Kanzlerin.
Mhm. Vielen Dank für deine sehr sorgfältige Erläuterung, Erklärung. Wir kommen dann gleich zu dem Thema Wahlen. Ja. Wahlen sind ja so ein bisschen das Finale eines spannenden Wettbewerbes. Die ganzen Parteien oder Vertreter von Themen platzieren sich. Mhm. Warum sind sie so aufregend und warum sollten sich die Leute daran beteiligen?
Wir sind in Deutschland rund 83 Millionen mhm. BürgerInnen inzwischen. Und je mehr ihr Recht auf Wahl, ihre Freiheit sich nehmen, Personen zu wählen oder in unserem Fall Parteien zu wählen, desto repräsentativer ist unsere Regierung. Das, was Demokratie eben auch ausmacht, ist eben, dass wir die Freiheit haben, verschiedene Parteien zu wählen. Das heißt, verschiedene Parteien haben auch verschiedene Interessen und Programme. Hm. Und je mehr Menschen sich daran beteiligen, desto eher erfassen wir die Mehrheit und mhm. können wirklich anhand der Teilnehmenden erkennen, ob das repräsentativ ist und ob es auch die Mehrheit ist. Denn wir sagen ja, wir repräsentieren das Volk. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Mehrheit sozusagen durchläuft.
Ja.
Denn wenn man es nicht tut, dann regieren wir trotzdem, möglicherweise mit Menschen oder mit Parteien, die eigentlich nicht gewünscht sind. Also deswegen ist es uns ja auch immer sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen und nicht passiv bleiben, ja, zu Hause sitzen und sagen, ich gehe nicht mehr wählen, weil das mir alles nicht gefällt. Weil dann die große Möglichkeit besteht, dass an Menschen regieren und das alles gestalten, entgegengesetzt des Interesse, wie man es selber möchte.
Ja, das sind ja jetzt auch wieder sehr komplexe Zusammenhänge. Und wenn wir einmal auf die Wahlbeteiligung schauen, die ja sehr unterschiedlich auch ist, wie schafft man es, Menschen zu motivieren, sie zu wählen und sich zu beteiligen in dieser Form an der Demokratie?
Aus meiner Sicht durch die richtigen Repräsentationen. Mhm. Das Parlament muss das widerspiegeln, was auch die Bevölkerung ist. Also die Bevölkerung, wie sie in ihrer Vielfalt besteht, müsste theoretisch auch so repräsentativ im Parlament sitzen. Nur so können wir ja gewährleisten oder sicherstellen, dass alle Interessen auch vorhanden sind und wirklich miteinander abgewogen sind. Ich kann jetzt mal beispielsweise nennen,
ja,
bei
gerne.
Mir. Ich bin ja sozusagen die allererste schwarze Frau, die in Hamburg gewählt worden ist, im Bezirk. Und bis zu dem Zeitpunkt hat die schwarze Community, die hier auch recht gut repräsentiert ist in Hamburg, sich überhaupt nicht als Teil der politischen Landschaft gesehen, weil sie eigentlich das Gefühl hatte, okay, alles, was hier passiert, passiert für die Mehrheit, aber wir zählen gar nicht. Mhm. Also haben sie auch gar nicht wirklich mitgemacht und haben das auch gar nicht wirklich verfolgt. Na, man beklagt sich über das eine oder das andere, aber um das zu verändern oder wirklich was mit reinzubringen, darüber haben nicht viele nachgedacht.
Ja.
Und erst mit meinem Erscheinen als repräsentative Person in der Politik hat sich das zum Positiven gewendet.
Mhm.
Natürlich gibt es auch negative Stimmen, die dann sagen, okay, das ist ja, du machst da ja schon Politik der Mehrheitsgesellschaft und nicht für uns.
Ja.
Aber es gehört auch dazu. Ich bin als Repräsentantin nicht nur für die schwarze Community zuständig, sondern für die Menschen, die in diesem Kreis leben.
Mhm.
Aber sie können sich jetzt einbringen und das tun sie auch. Also sehr viele Jugendliche, die jetzt inzwischen parteipolitisch unterwegs sind.
Danke, das freut mich und vielen Dank auch für deine kritische Betrachtung in beide Richtungen.
Ja, das gehört auch dazu.
Ja, genau. Ich mache jetzt einen Sprung ohne dass wir vielleicht es zu kompliziert machen. Das ganze Thema populistische Bewegungen gibt es immer. Zu jeder Bundestagswahl wird es irgendwelche populistischen Parteien geben. Aber es bleibt ja immer die Frage, wofür steht das Volk und was macht Populismus aus und wie kann man dem begegnen?
Aus meiner Sicht wird Populismus immer dann stark, wenn es Unsicherheiten in der im demokratischen Prozess gibt. Ja. Also wenn das Volk das Gefühl hat, nicht wirklich abgeholt worden zu sein, dann entstehen Löcher, sozusagen Wege, um diese füllen zu wollen mit Themen, wo andere das nutzen, diese Unsicherheit nutzen, um ihre Interessen voranzutreiben. Und oft sind populistische Ansichten eher eine Minderheit und immer ziemlich extrem, entweder extrem links oder extrem rechts. Und Populismus ist eigentlich, und in dem Wort Populismus steckt ja auch wieder Volk.
Ja.
Ja? Und ursprünglich ist der Gedanke von Populismus ja eigentlich auch ein demokratischer Prozess gewesen. Mhm. Aber es wird jetzt sehr genutzt, um eben zu spalten, um Menschen in eine oder andere Richtung, und meistens basieren ihre Argumentationsketten nicht wirklich auf fachspezifische, und ich rede jetzt, glaube ich, auch viel zu speziell, aber meistens gibt es nicht so viele Beweise und Belege für ihre Behauptungen. Und wenn man die sich genauer anguckt, dann sind die nicht wirklich fest oder stichhaltig.
Okay. Gut. Ich möchte gerne, dass unsere Teilnehmerinnen zu Wort kommen und ihre Fragen stellen. Ich weiß, dass eine unserer Teilnehmerinnen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt hat. Und ich würde mich freuen, wenn du jetzt deine Frage persönlich stellst.
Hallo, ich heiße Anna, ich komme aus der Ukraine und ich habe ein paar Fragen. Wie beeinflussen soziale Medien und digitale Technologien die moderne Demokratie und die Art und Weise, wie Bürgerinnen und Bürger politisch informiert sind und sich engagieren?
Vielen Dank, Anna, für deine wirklich komplexe Frage, aber auch sehr gute. Immer mehr und viel mehr. Also, wenn ich an Corona denke, zurückdenke, Zeiten, wo wir das gar nicht für so möglich gehalten haben, dass wir mit Menschen noch kommunizieren können, wenn man nicht in einem Raum ist, so sind eben soziale Medien erstmal in der Form ein Tool geworden, wo man auch sich austauschen kann, wo es sozusagen Möglichkeiten gibt, aus den verschiedensten Orten trotzdem ein Ort zu finden, ein Safe Space oder was auch immer. Das ist aus meinen alten Zeiten nicht so sehr. Die Möglichkeiten waren nicht da, man hat sich vor Ort getroffen oder nicht. Und soziale Medien schaffen es eben, die Brücken, Weite, die Entfernungen zu überbrücken und speziell auch runterzubrechen auf Interessen. Die Corona-Zeit hat geschafft, sozusagen, dass wir Räume nutzen wie Zoom oder andere Plattformen, um uns auszutauschen. Es hat es ermöglicht, dass wir nicht unbedingt von A nach B reisen müssen für eine halbe Stunde Konferenz, um dann wieder 6 Stunden zurückzufahren. Und so nutzen das auch die Jugendlichen. Wir schaffen es viel stärker, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, auch aus allen Welten, also über digitale Medien und Plattformen, sich auszutauschen. Wir bringen ihre Vorbilder viel schneller ran an sie. Und was jetzt auf uns zukommt, zeigt uns auch nochmal, dass Digitalisierung in Form von künstlicher Intelligenz uns nochmal komplett herausfordern wird. Das Positive daran, also ich glaube ja, dass Jugendliche insbesondere durch Bildung ihren Weg besonders geebnet bekommen. Und ich finde das Bildungssystem in Deutschland relativ alt. Und ich glaube, dass KI als eines der neuesten Technologien sehr viele Gefahren birgt, aber auch sehr viele positive Dinge bewirken wird, wie zum Beispiel das gesamte Bildungssystem neu auf den Kopf zu stellen und damit neue Wege zu eröffnen.
Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Und ich möchte fragen, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die politische Partizipation und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu fördern, insbesondere in Bezug auf junge Generationen und digitale Technologien?
Welche Maßnahmen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten eben, um Digitalisierung möglichst schnell an die Jugendlichen heranzutragen. Ich hatte eben auch die negativen Aspekte erwähnt bei Digitalisierung. Und zwar eben auch den Schutz der jungen Menschen in der Nutzung von sozialen Medien. Und aber auch der Schutz, um Missbrauch sozusagen zu verhindern. Und da gibt es verschiedene neue gesetzliche Verordnungen, die versuchen dann sozusagen das aufzugreifen. Auf der anderen Seite geht es aber jetzt um die Partizipation. Wie kriegen wir sie heran? Zum Beispiel auf der europäischen Ebene gibt es ein Jugendforum, was Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenbringt, damit sie eben auch ihre Interessen und ihre Bedürfnisse im Rahmen der Digitalisierung äußern. Das heißt, die kommen dann zusammen für 2, 3, 4 Tage und dürfen dann sozusagen ihre Ideen walten lassen und herrschen lassen. Und dann versucht man, diese aufzusaugen oder aufzuziehen und diese dann umzusetzen teilweise. Wie gesagt, die Teilhabe, also es ist gar nicht so sehr, wie wir die politische Gestaltung machen, sondern was Digitalisierung mit uns macht. Also wir haben einfach die Möglichkeit, jetzt sozusagen diese Tools zu nutzen, ob es jetzt zum Beispiel Abfragen sind. Ja, also wenn wir Befragungen haben, wir erreichen die Zielgruppe viel schneller durch Digitalisierung, also durch Medien. Oder wenn wir sagen, okay, hier ist eine Einladung, auch so geht das viel einfacher, sie direkt über E-Mail oder WhatsApp oder was es nicht sonst noch alles gibt, anzuschreiben, gezielt sogar zu filtern und zu sagen, Jugendliche suchen wir im Alter von A bis Z und dann über diesen Weg sozusagen zu channeln. Wir versuchen aber nicht nur über digitale Medien Jugendliche heranzuziehen, sondern auch eben durch das Treffen, weil ich glaube, kommunizieren direkt ist auch noch sehr, sehr wichtig und sollte auch so sein, durch Jugendforen, durch Veranstaltungen und so weiter.
Ja, danke. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank an Anna, die ihre Fragen gestellt hat. Und ich schaue einmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen, die persönlich an Irene Appia gestellt werden wollen?
Okay, hello.
Hallo, Olga.
Ich heiße Olga. Und Sie haben über die Gefahren für Jugendliche erzählt. Und ich habe eine Frage dazu. Wie können Sie Jugendliche und Frauen auch vor Mobilität im Internet schützen? Und wo können Sie Hilfe finden?
Also ich kann tatsächlich nicht direkt schützen, weil das ist nicht mein Fachgebiet, ne? Aber es gibt ja auch in Politik ganz viele Expertinnen, die entweder der Politik zuarbeiten oder selber diese Expertise mitbringen. Das heißt, die schauen sich natürlich Berichte an, die schauen sich Studien an, beobachten ganz nah über Zeit, wie sich das auswirkt oder wo die Gefahren sind. All diese Gefahrenprognosen werden dann zusammengestellt. Ja, und dann fangen viele Expertinnen an zu diskutieren und Lösungen zu finden, die sozusagen entweder dem Kind oder aber auch den Frauen dienen sollen. Das ist ein Prozess, der sich in allen Bereichen, also ob es jetzt im Internet so ist oder ob es sich um Ausgrenzung Also die Themen sind gleich, aber der Weg dorthin ist, dass Politik natürlich nicht immer alles weiß, also oder politische VertreterInnen, aber sich eben diese Informationen über Menschen holen können, die in diesem Bereich natürlich auch tätig sind. Und dann gibt es ja auch ganz viel Information im Internet. Also nicht alles ist gut und richtig, aber wir haben ja die Möglichkeit, uns selbst zu informieren relativ schnell. Von daher ist das der Weg, wie wir versuchen, natürlich eine gesunde Mitte zu finden und gesunde Lösungen anzubieten.
Zweite Frage, und wer können diese Menschen Hilfe finden?
Tatsächlich findet man im Internet sozusagen, wenn man sagt, ich suche Beratung für Sucht. Dann gibt es Beratungsstellen, ziemlich viele, die sich auch professionalisiert haben auf zum Beispiel Medienkompetenz oder Sucht aufgrund von irgendwelchen anderen Phänomenen. Und die findet man dann, wenn man das angibt, im Google Search. Deswegen, also Internet und das www ist etwas, was uns unheimlich hilft. Aber wie gesagt, alles, was einem auch hilft, hat auch immer die Möglichkeit, negative Auswirkungen zu haben. Ne? Also eben zum Beispiel süchtig zu werden, spielsüchtig zu werden, wo man spielen möchte oder andere Themen.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Ja, vielen Dank an Olga für Ihre Fragen. Gibt es weitere Personen, die jetzt ihre Fragen persönlich stellen möchten?
Hi, mein Name ist Nadia. Ich habe eine Frage. Sie sind Juristin von Beruf. Können Sie uns vielleicht etwas über Ihren Berufsweg erzählen?
Also Juristin, wir haben ja hier in Deutschland zwei Formen der Juristerei, wie man sagt, die juristischen Ausbildung. Einmal die Juristin und dann den Volljurist oder die Volljuristin. Die Volljuristin ist diejenige, die sozusagen vor Gericht Menschen vertritt oder die Rechte wahrnimmt. Die Juristin ist befähigt, sozusagen juristisch zu beraten und in juristischen Berufen tätig zu werden. Ich habe studiert bis zum ersten Staatsexamen, also bin Juristin und habe in der Zeit für eine Kanzlei gearbeitet, bis ich sozusagen fertig war, 5 Jahre, und durfte sehr viel sehen, denn diese Kanzlei war klein. Die Kanzlei war geführt von einer Ghanaerin, eine schwarze Frau, die erste schwarze Anwältin in Hamburg war, die sich sesshaft gemacht hat. Und damit hat sie fast alle AfrikanerInnen angezogen. Das heißt, wir hatten ein Portfolio von Familienrecht bis hin zu Strafrecht, Asylrecht, Ausländerrecht, normales Zivilrecht. In allen Bereichen durfte ich reinschnuppern, auch vor Gericht teilweise unterstützen. Ich habe dann auch den Weg über ICC, Internationale Schiedsgerichtbarkeit, beim Bundesgerichtshof, einige Erfahrungen sammeln dürfen. Also ein buntes Portfolio. Ich selbst hatte meinen Schwerpunkt im internationalen Privatrecht, was also Kollisionsrecht ist, also eher Schifffahrt und solche Sachen. Und von daher alles irgendwie schon mal angekratzt, nichts Spezielles gemacht, und ich habe mich relativ früh entschieden, auch Jura nicht weiter zu verfolgen. Ich bin über ein Senatsprojekt, also über die Senatskanzlei, zur Schulbehörde gekommen, weil sie ein Integrationskonzept sozusagen zusammengebracht haben. Und da ging es mehr um Vorbilder in Schulen für SchülerInnen, damit sie mehr Schulabschlüsse erzielen. Das hat mich viel mehr angesprochen. Und was ich relativ schnell gelernt habe in dem Feld, Recht und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Sachen. Und von daher habe ich dann mich entschieden, dass ich mehr gestalten kann im Bereich der Bildung.
Vielen Dank, Irene. Das war auch wirklich sehr interessant zu sehen, warum du entschieden hast, nicht in der Juristerei zu arbeiten. Jetzt ist Natalia bei mir und sie möchte ihre Frage auch selbst stellen. Bitte, Natalia.
Danke. Hallo, ich bin Natalia.
Hallo, Natalia.
Und ich habe eine Frage für Sie. Sie haben schon erklärt, dass Sie denken, das deutsche Bildungssystem sehr alt ist. Warum denken Sie so und wie kann man dieses System verbessern?
Das Bildungssystem in Deutschland hat sich neu zusammengestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele aus den nationalsozialistischen Zeiten, die andere Wege gehen mussten, in das Bildungssystem versetzt worden. Insbesondere eine Bildungsbehörde, um ihre Dogmatik, ihre Ideologien auf diese Art und Weise voranzutreiben. Ich behaupte nicht nur, sondern es ist so, dass das Bildungssystem auf Klassismus basiert. Also wir schicken eine gewisse Gruppe in die Schule, damit wir eben auch für unseren Unternehmen die Arbeiterschicht bis zu einem gewissen Niveau ausbilden können. Und dann gibt es eben das Klassische, die gut bürgerlich sind, die durften dann auch akademische Berufe erlernen. Das heißt, das Bildungssystem ist danach ausgerichtet, möglichst viele massiv auszubilden zu einer Klasse, die dann auch ganz normale Berufe erlernt, nicht unbedingt akademisch wird. So, das ist alleine schon ein Punkt des Klassismus. Mhm. Und innerhalb dieses Gedankengebilde haben wir bis 2006 geglaubt, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Das heißt, es ist schon, es richtet sich an eine homogene Gruppe und hat eben nicht so viele Menschen im Blick gehabt, die vielfältig und anders sein sollten. Was sich auch in der Zeit von 1933 bis 2003 widerspiegelt, ist, dass Menschen, die zum Beispiel mit Behinderung oder anders in Anführungsstrichen waren, eben auch immer sehr ausgegrenzt worden sind, auch im Bildungssystem. Von daher kann man sich den Rest zusammendenken, wenn man sagt, Menschen, die von woanders herkommen, die anders aussehen, wurden in der Ausgestaltung von Bildungsprozessen nicht mitgedacht. Und so ergibt sich ein altes, nicht mehr zeitgemäßes, weil die Welt hat sich verändert. Wir sind sehr vielfältig geworden und das wird nicht mehr widergespiegelt. Und ich sehe es im Täglichen, wenn man Diagnostik betreibt und die Diagnostikmittel sozusagen darauf abziehen, eine bestimmte Gruppe abzufragen, und die Fragen nicht so darauf abgestellt sind, dass andere anders denken oder andere Worte nutzen, dann hast du immer ein anderes Ergebnis, was nicht ganz sauber ist und so weiter. Und das zieht sich einmal so durch das ganze Gebilde.
Ja, vielen Dank für Ihre Antwort.
Gerne.
Das war sehr interessant zu hören.
Ja, auch hier nochmal vielen Dank für die Frage und die Antwort von Irene. Jetzt hast du mir angekündigt, du hast selbst eine Frage, die du stellen möchtest.
Ja, vielleicht bleibt sie auch gleich hier.
Ah, alles klar.
Was mich interessieren würde, wir haben ja schnell festgestellt, als der Krieg ausgebrochen ist und die UkrainerInnen zu uns gekommen sind, dass im Digitalen ihr viel weiter wart als wir. Wie war das für euch, eure Erfahrung in Deutschland anzukommen und festzustellen, dass ihr eigentlich im Digitalen viel, viel weiter seid?
Ja, das war sehr lustig für mich. Viele deutsche Leute fragen uns immer über unser digitales System. Ja, natürlich, ich habe nicht gewusst, das deutsche System hat noch Briefe, nicht E-Mail. Und das Bankkarte kommt nach Hause auch per Post. Wir bekommen das sofort. Und ja, das war sehr interessant für mich. Ich habe schon im Bank gearbeitet für 2 Jahre. Und unser System war alles so schnell und am Nacht. Wir können auch alles für unsere Kunden, Kundinnen machen. Mhm. Aber hier, ich habe bemerkt, ich muss immer 2 Wochen warten. Ich verstehe, warum das funktioniert in Deutschland so. Deutschland gibt mehr Bürokratie als in der Ukraine. So, und Bürokratie macht Leute nicht so flexibel. So, ja.
Ja, vielen Dank für die wirklich tolle Antwort.
Dankeschön.
Ja, das war jetzt auch nochmal ein total spannendes Thema. Vielen Dank, Irene, dass du diese Frage gestellt hast und wir eine sehr authentische, direkte Antwort erhalten konnten. Fand ich sehr beeindruckend. Das war es für heute in unserem Podcast. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude daran hattet, zuzuhören, wie wir es beim Aufnehmen hatten. Ein herzliches Dankeschön geht an dich, Irene Appiah. Wir sind dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu bewerten und zu teilen. Das hilft uns, weiterzuwachsen und noch mehr spannende Inhalte zu produzieren. Falls ihr Anregungen für zukünftige Themen oder Gäste habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns immer über Feedback. Bleibt dran für weitere aufregende Folgen und bis dahin wünschen wir euch allen einen großartigen Tag. Tschüss, Irene Appiah. Das Schlusswort überlasse ich dir.
Vielen herzlichen Dank nochmal an euch alle und danke für die wirklich tollen Fragen, auch von den Teilnehmenden. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich finde das sehr bewundernswert, innerhalb der kürzesten Zeit die deutsche Sprache so gut zu erlernen und bleibt am Ball. Mhm. Und das ist eine Möglichkeit, eben wie auch feministische Stärken in den Vordergrund gerückt werden können. Digital oder auch nicht.
Okay, tschüss, Irene.
Tschüss.
Discuss. Demokratie digital. Der Podcast.